Ich freue mich, dass Sie sich auch diesen Abend freigehalten haben, gekommen sind. Das ist ganz groß, bin sehr beeindruckt, weil das Thema ungewöhnlich ist von der ganzen Woche, von den ganzen Abenden, die wir haben. Aber ich weiß, dass das ein brennendes Thema ist. Es ist nicht ein zeitgemäßes Thema. Aber was heute völlig vergessen wird, wir Christen müssen irgendwo anders sein als die Welt. Und da interessiert es uns, wo müssen wir eigentlich anders sein? Es fällt uns ganz arg leicht, uns an die Welt anzupassen. Aber damit verlieren wir oft auch unsere Vollmacht und unseren Dienst. Ich freue mich so auch, wie die Generationen hier vertreten sind. Auch am Sonntag war das so schön mit den Kindern. Ich möchte auch nochmal auf das Büchlein hinweisen, das unsere Tochter Annegret Zarembe geschrieben hat. Ihr 9 Kinder. Und es war ihr so wichtig, für diese Kinder die wichtigsten Dinge des Glaubens so nah für junge Leute, Teenies und Kinder aufzuschreiben, was ist Tod und Ewigkeit, was ist Heiliger Geist. Und das Büchlein, das ja früher 14,95 gekostet hat, das jetzt nur noch, weil die Preisbindung aufgehoben um 5 Euro ist. Wenn Sie irgendwo Kinder damit helfen können, dass sie tiefer in den Glauben hineinkommen, da drüben an dem Büchertisch. Und jetzt wollen wir heute Abend zu diesem Thema reden, Diener Gottes ohne Gottesfurcht. Es ist viele Jahre her, ich war damals noch ein junger Mann, da war ich zu Besuch bei meinem Bruder in Ulm und am Sonntag im Gottesdienst hat der Jugendchor gesungen und dann hat mein Bruder gesagt, sing doch mit, wir brauchen da noch einen Bass und so, das kannst du. Es war schön, dass die oben bei der Orgel ganz hoch in dem großen Schiff des Ulmer Münsters hat der Chor gesungen. Und der Chorleiter war gleichzeitig der Organist, der Kirchenmusikdirektor. Und der hat sich immer so an der Orgel abgestützt und mit seinen Füßen, weil er gleich wieder weiter mit der Orgel spielen musste und hat dann dirigiert. Und da ist passiert, ausgerechnet beim stillen Gebet. Es gibt ja in den lutherischen Kirchen das stille Gebet, ist er mit seinen Füßen abgerutscht und mit beiden Füßen auf die Pedale, die schon registriert waren, und durch das Ulmer Münster dröhnte ein Klang, der furchtbar disharmonisch war. Und ich drehe mich auf die Seite und blicke in 2 Augen eines Mädchens. Und da war mir klar, die oder nie. Das ist meine Frau gewesen. Das einzige Mal, dass ich kenne, dass eine Disharmonie auch ganz wunderbare Dinge hervorbringen kann und das noch an einem heiligen Platz. Aber wir haben heute eine Geschichte von einer Disharmonie, die sich auch an einem heiligen Platz ereignet, nämlich an der Stiftshütte. Und ich will Ihnen den Anfang einfach erzählen. Wenn Sie die Bibel dabei haben, können Sie es ein wenig mitlesen. 1. Samuel 2, wir lesen es nachher, den weiteren Text im Kapitel 3 mit der Folie und hier an der Leinwand. Aber wir beginnen einfach dort im 2. Kapitel. Da war es so, die Disharmonie an dieser Stiftshütte war, da waren Leute, die haben Gott gedient ohne Gottesfurcht. Also, das muss ich nochmal erklären. Der Dienst für Gott ist das Allergrößte, was es in diesem Leben überhaupt gibt. Nun dürfen Sie nicht bloß meinen, die hauptamtlich angestellt sind in einem Gemeindesaal oder in einer Kirche oder irgendwo im kirchlichen Betrieb, das seien die Leute, die Gott dienen. Sondern das hat ja der Paulus im Römerbrief ganz klar gesagt, dass alle Christen Gott dienen sollen. Ja, wie macht man das? Sie sind ja in anspruchsvolle Berufe gestellt und müssen mit ihrer ganzen Kraft etwas leisten. Da sagt der Paulus, dass wir unsere Leiber hingeben als Gottesdienst. Und zwar mit allen unseren Verrichtungen, was wir tun, ob wir Single sind, ob wir verheiratet sind, ob wir im Beruf stehen oder ob wir Urlaub haben, dass wir das alles vor Gott und für Gott tun. Und dann sagt er, das sei unser vernünftiger Gottesdienst. Was ist ein unvernünftiger Gottesdienst? Wenn man bla 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 macht und meint, Gott hat Freude dran. Wenn das nicht mit unserer ganzen Hingabe untermauert ist. Gott will geehrt sein, steht ja oft im Alten Testament sogar drin, dass Gott sagt, wegen mir braucht er keine Feste feiern, wegen mir braucht er nicht Weihnachten machen. Ich habe nichts davon, wegen mir braucht er auch nicht Bußtag machen. Und Gott sagt mal durch den Propheten Amos, geh mir weg mit dem Geplärr deiner Lieder, aber es ist doch so schön. Und Gott sagt, was soll das alles, wenn du nicht mit deinem ganzen Leben Gott ergeben bist? Was am meisten bei uns Menschen immer wieder fehlt, ist die Ehrfurcht vor Gott, in unseren Tagen fast völlig verschwunden. Die Ehrfurcht vor dem heiligen Gott. Wir werden heute Abend einiges noch dazu sagen. Und da waren ein alter, verdattelter, greiser Eli, der Dienst hat, die Stiftshütte, das war noch aus der Wüste. Das Heiligtum, das man transportieren konnte, wurde dann später durch einen Tempel ersetzt. Und dort taten Eli und seine beiden Söhne Hophni und Phinehas Dienst für Gott. Und das ist ganz besonders schwer für alle, die an einer ganz konkreten Stelle nun Verantwortung tragen, ob sie eine Jungschar leiten oder ob sie einen Besuchsdienst machen oder ob sie auf die Straße gehen, wie Sie so wunderbar in der Adventszeit und andere einladen. Ja, was kann denn da eigentlich falsch sein? Was ist denn da der Misston? Die Disharmonie, die plötzlich drin sein kann. Sie müssen ja noch wissen, diese beiden Söhne, Hophni und Phinehas, die haben bestimmt auf viel verzichtet. Die hätten auch einen Job in der Wirtschaft machen können oder bei der Viehzucht oder im öffentlichen Dienst Geld und Anerkennung und Macht gewinnen können in der Welt. Aber sie haben ganz bewusst darauf verzichtet und gesagt, ich möchte mit meinem Leben Gott dienen. Das ist eine wunderbare Entscheidung. Und dann kam die Disharmonie, der Misston herein. Es war nicht nur für Gott. Es war auch für sich selbst. Ja, aber kann man das denn so trennen? Ja, das hat ja Jesus noch einmal untermauert. Und wir müssen uns schon damit auseinandersetzen. Ich zitiere das gerne im Altluther. Macht ja nichts aus. Sie haben es vielleicht auch noch im Ohr. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, dann wird euch das Übrige alles zufallen. Das ist ganz wichtig, dass Gott an der ersten Stelle steht und wirklich unser Leben durch und durch bestimmt. Was war denn bei den beiden Söhnen, Hophni und Phinehas, los? Was war denn das Problem? Eigentlich was ganz Normales. Das waren Gourmets, Feinschmecker. Die aßen gern gut, ist ja nicht böse. Muss auch keine Sünde sein. Gott hat uns den Geschmack gegeben, dass wir kosten können, stehen auch schöne Sachen der Bibel darüber drin. Sondern das Schlimme war, dass sich das vermischt hat mit ihrem Dienst. Und auf einmal wurde ihre Neigung so beherrschend, dass der ganze Tempelbetrieb durcheinander war. Und zwar haben die immer wieder, wenn das Opfer dargebracht war, das war ja genau geordnet von Gott in den Opferordnungen, wie das war, wie das Opfer in das Feuer musste und das Fett verbrannt werden musste. Aber die beiden jungen Kerle da, die haben gesagt, das Fett ist das Beste und das holen wir uns einfach. Und dann haben die Leute gesagt, nicht doch, das dürft ihr doch nicht tun. Wenn ihr uns wehrt, dann holen wir es uns mit Gewalt. Und dann haben sie interessanterweise eine dreizackige, so eine Gabel, so eine lange Spieß, und mit dem haben sie sich rausgepiekst und hatten ihren riesigen Spaß dabei, wie sie das geholt haben, was ihnen gerade wichtig war. Und der alte Vater Eli, der saß da und hat gesagt, nicht, das dürft ihr doch nicht tun, meine Buben. Was macht er denn da für schlimme Sachen? Nicht doch. Aber er hat sich nicht durchsetzen können. Das ist ja für uns alle immer eine große Not, wenn wir erleben, wie die uns anvertrauten Kinder oder auch Enkel plötzlich Wege gehen. Und jetzt, wie machen wir es denn richtig? Wir wollen sie ja auch nicht verlieren. Wie können wir es denn tun? Da steht in dem biblischen Bericht im Kapitel 2, das so erschütternd drin, dass Gott ihm vorwirft, du ehrst deine Söhne mehr als mich. Sicher, wir können ja auch nicht mit dem Hammer draufschlagen. Und es gibt kein Mittel, wie man Kinder von bösen Wegen abhalten kann. Aber ganz schlimm ist, wenn Eltern ihre Kinder mehr ehren als Gott. Und irgendwo müssen unsere Kinder das spüren, dass wir in einer ganz großen Not sind. Und auch wenn unsere Kräfte schwinden, müssen das unsere Kinder noch wissen. Vergesst das nicht, wie meine Großmutter, das ist schon 60 Jahre her, im Sterben lag, in einem ganz schweren Gesichtskrebs. Und da war sie sehr viel unter Morphium. Und da hat sie immer noch den Namen einer Enkelin gerufen, die auf ganz bösen Wegen war. Sie hat sie in der Fürbitte nicht losgelassen. Und ich darf Ihnen sagen, das ist eine wunderbare Mutter geworden und eine gläubige Frau. Das ist ja unsere einzige Chance, dass Gott den Schlüssel zum Herzen dieser Kinder hat. Und das wissen wir, dass auch Kinder, für die viel gebetet wird, von Gott nicht vergessen sind. Aber ganz furchtbar ist, wenn man das leicht nimmt, sagt, du kannst ja nichts machen, das ist eben unsere Zeit. Und das ist eben so, sie wollten sich bloß amüsieren. Und wir haben das ja jetzt, jeder von uns hat ungeheuer oft das erlebt, was wir heute bei Kirchen und in christlichen Gruppen und in der Christengeschichte in den Jahrhunderten und im Mittelalter und an Scheußlichkeiten erlebt haben, wo die Kirche selber verfault ist, weil die dazu bestellten Diener die Ehrfurcht vor Gott verloren hatten, wo das plötzlich ein Job war und ein Geschäft. Und wo das so war. Und dann wollen wir sagen, Herr, bewahre uns davor. Wie lange hält denn das eigentlich, wenn Leute ganz bei der Stange sind? Höchstens 25 Jahre nach der Ordnung der Bibel. Das lesen Sie immer wie in der Richterzeit. Nach 25 Jahren mit jeder neuen Generation haben sie vergessen, was Gott fordert. Und dann sind sie andere Wege gegangen. Und dann ist die treue Nachfolge abgerissen. Und das ist eine große Not, dass Kinder oft ganz bewusst sagen, wir wollen gar nicht mehr da weitermachen, wo unsere Eltern gesegnet waren. Und dass das hineingeht bis in das Heiligtum der Stiftshütte. In der Bibel steht das ganz oft, dass die größten Probleme Gott nicht mit der Welt draußen hat, mit der gottlosen Welt, auch nicht mit der Sünde der Welt, sondern mit seiner Gemeinde. Weil das Gericht Gottes in der Gemeinde beginnt, weil da am meisten Gott mit Füßen getreten wird. Und darum ist das ein Thema, mit dem wir uns ganz oft beschäftigen müssen. Also ich will das auch nochmal zu dem Bußtag sagen, weil das ganz wichtig ist. Also wegen uns, und zwar auch bei unseren pietistischen Vätern so, die haben nie was vom Bußtag gewollt. Weil sie wirklich wollten, dass unser ganzes Leben und jeder Gottesdienst ein Bußtag ist, wo wir aus falschen Wegen, aus dem Heuchelschein umkehren in die Wahrheit. Das waren die Landesfürsten, die haben liederlich gelebt. Und dann haben sie gesagt, dann soll wenigstens das Volk einmal im Jahr für unsere Sünden büßen. So war es ein wenig gedacht mit den Landesbußtagen. Aber die gläubige Gemeinde hat gewusst, ja schon aus den Bibelzeiten her, dass Buße ein fröhliches Geschäft ist. Eine fröhliche Sache, wenn der verlorene Sohn heimkehrt ins Vaterhaus. Freude im Himmel ist das. Und da bricht das Glück im Leben eines Menschen an. Das ist der wichtigste Schritt, den man tun kann. Aus der Dunkelheit ins Licht Gottes, aus der Traurigkeit in die Freude, aus dem Tod ins Leben hinein. Aber das ist vergessen gewesen bei den beiden Hophni und Phinehas. Und die Leute selber werden ihnen sagen, das dürft ihr doch nicht tun. Ist ja so wichtig, dass wir auch hören, was Gemeindeglieder sagen. Und hoffentlich stellen wir uns auch der Kritik. Es tut ja immer weh, niemand will Kritik hören. Und vielleicht reagieren wir alle ärgerlich und ich auch. Aber wir müssen sie hören und sagen, du, hast du noch die stille Zeit? Und stehst du noch wirklich direkt unterm Kreuz in der Anfangsstellung deines Glaubens? Und das müsst ihr tun, da müssen wir uns drauf ansprechen. Am besten tun wir das unter vier Augen, dass wir einander helfen, dass in unserem Leben die Ordnungen wieder richtig in das Licht hineinkommen. Aber die beiden Hophni und Phinehas haben nicht drauf gehört. Steht auch gleich am Anfang schon im 22. Vers des zweiten Kapitels drin, das ist bloß so am Rand noch erwähnt. Und dass sie bei den Frauen schliefen, die vor der Tür des Stiftshütte dienen. Es war alles in ihrem Leben durcheinander. Und es ging bloß darum, dass sie sich amüsierten, dass sie ihr Glück haben, dass sie fröhlich sind. Stoßen Sie sich bitte nicht an der rübelhaften und frechen Art, wie die beiden aufgetreten sind. Entrüsten Sie sich nicht. Das ist fast eine Frage der Jugend. Das ist auch ein Stück Kultur. Sondern das Entscheidende, die entscheidende Sünde war, dass Gottes Ehre mit Füßen getreten wurde. Und das ist so schlimm, wenn in unserem Leben wir das so meinen, wir könnten das nach unserem Gutdünken tun und dann kann man das nach außen hin noch sagen, ich tue ja etwas ganz Großes für Gott und das ist doch nur zu meiner Belustigung geschehen, zu meinem Amüsement. Und sie suchten nur ihre Befriedigung und sie wollten den Dienst tun, solange es ihnen Spaß macht. Und darüber ist die Sache Gottes in eine ganz große Not geschehen. Das ist ja das Schlimme, dass in so vielen Zeiten, warum sind die Kirchen leer geworden? Nicht in der Verfolgung. Noch nie sind die Kirchen in der Verfolgung besiegt worden. In der Verfolgung sind sie immer gewachsen. Sondern sie sind verfault von innen heraus, weil der Eifer in der Nachfolge gelebt hat. Das ist ja für uns alle eine Frage. Wie steht es bei uns mit der Bibellese? Wie steht es bei uns mit dem Gebetsleben? Wie ist das mit der Nachfolge? Wie treu dienen wir dem Herrn? Und ist das wirklich so, dass wir, wie hat Martin Luther gesagt beim ersten Gebot, wir sollen Gott über alle Dinge fürchten, lieben und ihm vertrauen. Wie ist denn das mit der Ehre? Unsere Ehre ist uns sehr wichtig. Aber Jesus hat zu diesem Thema ganz viel gesagt. Und über diese Jesusworte kann sich keiner hinwegsetzen. Wer seine eigene Ehre im Reiche Gottes sucht und im Dienst für Gott, der hat die Ehre Gottes verloren. Aber wer Gott ehrt und wem das das Wichtigste ist, den wird Gott wieder ehren. Was steht hier da? Da wird Gott für deine Ehre eintreten. Darum brauchst du dich gar nie verteidigen. Es gibt ein wunderbares Andachtsbuch. Thomas von Kempen im 14. Jahrhundert in den Niederlanden geschrieben. Kriegen Sie heute noch überall, ein weit verbreitetes Andachtsbuch. Und Thomas von Kempen hat da drin geschrieben, wenn du deine eigene Ehre suchst, dann bist du noch gar nicht der Welt abgestorben. Sondern wenn du wirklich für Gott lebst, dann dürfen die Menschen reden, was sie wollen. Das ist doch gar nicht wichtig, Gott wird deine Ehre wiederherstellen. Und das ist wahr. Es war übrigens die Reiselektüre, als Dag Hammarskjöld in Afrika abgestürzt ist. Der UNO-Generalsekretär. Wunderbares Buch. Kannst du das in deinem Leben umsetzen? Wer mich ehrt, den werde ich wieder ehren. Das ist Gott so wichtig und dass wir Gott über alle Dinge fürchten und lieben und ihm vertrauen. Auch in den schwierigen Dingen meines Lebens. Und Gott lässt sich nicht lumpen, wenn einer für Gottes Ehre alles hingibt. Das ist das, was im Wort Gottes drin steht und im Psalm 86 heißt so schön, erhalte mein Herz bei dem einen, dass ich deinen Namen fürchte. Gott lieben, Gott fürchten. Was heißt denn das? Wissen Sie, dass auch das gilt, was Jesus sagt, dass wir den fürchten sollen, der Leib und Seele verderben kann in der Hölle. Wer ist denn das? Der heilige Gott. Und das macht es uns dann leichter zu sagen, es liegt ein großer Ernst in unserer Nachfolge drin. Ich will doch nicht in die Hölle kommen. Fürchtet den Gott, der Leib und Seele in der Hölle verderben kann. Das ist ein Jesuswort. Und darum kann man mit Gott nicht spielen. Man ist das. Sie hatte so eine Sache, ich weiß noch, wie ich im Studium war. Wir hatten ja auch unsere liberalen Professoren und ich habe damals begeistert einem Onkel, der im evangelistischen Dienst stand und der mir viel bedeutet hat, zurückgeschrieben und habe da erzählt, was so ein liberaler Professor, der sonst Bibelkritik macht, doch wieder an vielleicht Gotteserkenntnis hat, schrieb er mir nur einen Satz zurück. Toll, wie ihr mit der Wahrheit Akrobatik spielen könnt. Der Satz saß. Und seitdem wusste ich, wer kann mit der Wahrheit nicht Akrobatik spielen, sondern es ist eine heilige Sache. Was ist wahr im Wort Gottes und was gilt? Ich finde das für euch so wunderbar. Der liebe Bruder Eschenbacher und seine Frau, die haben mir einen Reiseführer gegeben für diese Tage, damit ich mich in Nürnberg ein bisschen orientieren kann. Und da habe ich auch gelesen, dass ihr ja hier die letzten Tage von Ludwig Feuerbach erlebt habt, so ein bisschen Philosophie, aber ihr kennt das ja alles. Der Ludwig Feuerbach war ja der Erste, der das in der Philosophie so klar gesagt hat. Gott ist nur eine Erfindung des Menschen und es gibt nur mich. Ich bin der Mensch und Gott könnt ihr vergessen, das ist eine Erfindung des Menschen. Ja, dann habe ich natürlich ihm gegenüber auch keine Verpflichtung. Da war Ludwig Feuerbach konsequent. Und es ist erschütternd, wie diese Philosophie von Ludwig Feuerbach ja durch Marx und Engels und dann durch viele Studentenköpfe in so viele Köpfe unserer Zeitgenossen hineingegangen ist. Wer aber weiß, was der lebendige Gott ist und wer sein Leben ihm weiht, der weiß, dass das ein heiliger Ernst ist, ihm zu dienen. Und eine wunderbare Sache, weil das uns hilft, ganz klar diesen Weg mit Gott zu gehen. Eli wusste, dass seine Söhne sich schändlich hielten, so steht dort im zweiten Kapitel, dass seine Söhne sich schändlich hielten, und er hat's ihnen nicht gewährt. Und das war ein unheilvoller Kompromiss. Und seine Söhne sind untergegangen, und die Bundeslade ist untergegangen, das Heiligtum ist drüber zerbrochen, und er selber ist drüber gestorben, über dem ganzen Leid, hat sein Leben zerstört. Und darum lesen wir jetzt miteinander dieses Kapitel 3, die Berufung Samuels. Zum Glück steht das in der Bibel immer in einem Zusammenhang, sonst wären wir ja heute Abend frustriert, wenn wir das bloß so lesen würden. Das würde ja uns erschlagen. Und zu der Zeit, als der Knabe Samuel dem Herrn diente unter Eli, war des Herrn Wort selten und es gab kaum noch Offenbarung. Wir haben von den Missständen gesprochen, wie die da das rausgepiekst haben, das Fleisch aus dem Kessel. Aber was viel schlimmer war, dass Gott schon lang gewichen war. Des Herrn Wort war selten und es gab kaum noch Offenbarung. Und es begab sich zur selben Zeit, dass Eli lag an seinem Ort und seine Augen hatten angefangen schwach zu werden, sodass er nicht mehr sehen konnte. Die Lampe Gottes war noch nicht verloschen. Das ist in der Bibel immer so schön. Das Bild kann man ja gar nicht deuten. Irgendwo war noch Gottes Gegenwart da. Die Lampe flackerte noch ein bisschen. Und noch hat Gott seine Hand noch nicht abgezogen. Und Samuel hatte sich gelegt im Heiligtum des Herrn, wo die Lade Gottes war. Und der Herr rief Samuel. Samuel war der erbetene Sohn der Hanna. Da steht ja alles vorher. Das Wunder ist ja in der Bibel immer ganz wunderbar. Kinder kriegt man nicht wie die Hasen. Jedes Mal eine Gabe Gottes. Und bei ganz vielen, auch unter ihnen, ist die Not, warum hat mir Gott das verwehrt? Warum hat Gott unserer Ehe keine Kinder geschenkt? In der Bibel ganz oft angesprochen, diese Not. Und wie oft Gott dann gehandelt hat. Und ganz bewusst bei Simson, morgen werden wir es nochmal haben, hier bei Hanna. Und dieses Kind, die wollte gar nicht das Kind haben, es ging nicht ums Kind. Sie hat das Kind wieder zurückgegeben zu Gott, dass er im Heiligtum war. Das war dieser Samuel, wo die Lade Gottes war. Und der Herr rief Samuel, er aber antwortete, siehe, hier bin ich. Und er lief zu Eli und sprach, siehe, hier bin ich, du hast mich gerufen. Er aber sprach, ich habe dich nicht gerufen. Geh wieder hin und leg dich schlafen. Und er ging hin und legte sich schlafen. Und der Herr rief abermals, Samuel. Samuel stand auf und ging zu Eli und sprach, siehe, hier bin ich. Du hast mich gerufen. Er aber sprach, ich habe nicht gerufen, mein Sohn. Geh wieder hin und leg dich schlafen. Aber Samuel hatte den Herrn noch nicht erkannt. Und des Herrn Wort war ihm noch nicht offenbart. Ein ganz wichtiger Punkt hier. Und der Herr rief Samuel wieder zum dritten Mal. Er stand auf und ging zu Eli und sprach, hier bin ich. Du hast mich gerufen. Da merkte Eli, dass der Herr, ewige Gott, den Knaben rief und sprach zu ihm, geh wieder hin und leg dich schlafen. Und wenn du gerufen wirst, so spricht, rede Herr, dein Knecht, denn dein Knecht hört. Schönste Antwort. Will hören, wie ein Jünger hört. Samuel ging hin und legte sich an den Ort. Da kam der Herr und trat herzu und rief wie vorher, Samuel, Samuel. Und Samuel sprach, rede, denn dein Knecht hört. Und der Herr sprach zu Samuel, siehe, ich werde etwas tun in Israel, wovon jedem, der es hören wird, beide Ohren gellen werden. An dem Tage will ich über Eli kommen lassen, was ich gegen sein Haus geredet habe. Ich will es anfangen und vollenden. Denn ich habe es ihm angesagt, dass ich sein Haus für immer richten will, um der Schuld willen, die er wusste, wie sie seine Söhne schändlich verwählten und ihnen nicht gewährt hat. Darum habe ich dem Hause Eli geschworen, dass die Schuld des Hauses Eli nicht gesühnt werden solle, weder mit Schlachtopfern noch mit Speisopfern, immerdar. Und Samuel lag bis an den Morgen und tat dann die Türen auf am Haus des Herrn. Samuel aber fürchtete sich, Eli anzusagen, was ihm offenbart war. Geht es Ihnen oft auch so, dass es Ihnen ganz arg schwer wird? Wenn es im Hauskreis drum geht, gibt es wirklich eine ewige Verdammnis? Ich kann es gar nicht aussprechen. Manche jungen Leute haben mir gesagt, dann sind ja meine Eltern verloren. Man muss es aussprechen. Auch die schweren Worte der Schrift. Da rief ihn Eli und sprach, Samuel, mein Sohn, antwortete, siehe, hier bin ich. Er sprach, was war das für ein Wort, das er dir gesagt hat? Verschweige mir nichts, Gott tue dir dies und das, wenn du mir etwas verschweigst von all den Worten, die er dir gesagt hat. Da sagte ihm Samuel alles und verschwieg ihm nichts. Er aber sprach, es ist der Herr. Er tue, was ihm wohlgefällt. Samuel aber wuchs heran und der Herr war mit ihm und ließ keines von allen seinen Worten zur Erde fallen. Und ganz Israel, von Dan bis Beersheba, erkannte, dass Samuel damit betraut war, Prophet des Herrn zu sein. Und der Herr erschien weiter zu Silo, denn der Herr offenbarte sich Samuel zu Silo durch sein Wort. Der Herr offenbarte sich Samuel zu Silo durch sein Wort. Und Samuels Wort erging in ganz Israel. Was der schlimmste Verlust war in der Zeit des Niedergangs unter Hophni und Phinehas, war, dass es kein Reden Gottes mehr gab. Und fast hat man in unserer Zeit die Angst. Ist das bei uns auch so? Da gibt's Riten und da wird gesungen. Aber wo kommt die Gottesbegegnung zustande? Dass Menschen vor Gott stehen und den heiligen Gott erkennen und sein Wort hören. Wir bemühen uns ja heute immer wieder, wie wir unsere Gottesdienste ein wenig netter machen und gefälliger und dass wir Außenstehende einladen können. Das ist so ein Schlagwort, wir wollen es niederschwellig machen, dass Leute ohne große Probleme da kommen. Das ist alles schön und richtig. Und dann muss es geschehen, dass das Wort Gottes uns ins Licht Gottes stellt. Und es ist überall in der Bibel immer so gewesen, dass Gott immer das nicht, hat es nicht mit Blitzen getan und nicht mit Erdbeben und nicht mit irgendwelchen Erscheinungen und nicht mit irgendwelchen Firlefanzereien oder gar mit Riten und Religionen. Durch sein Wort. Und Gott sprach. Und Menschen waren getroffen von diesem Wort. Sie kennen das aus den Bibelgeschichten überall. Hebräerbrief nochmal gesagt, das Wort Gottes ist schärfer als ein zweischneidiges Schwert und das schlägt zu. Und wenn Gott redet, ist immer und immer das erste, dass ein Mensch erschüttert ist und erschrickt. Ob das bei den Propheten war, ob das bei Abraham war, ob bei David war. Und in ihrem Leben ganz genauso. Wenn Sie das erste Mal dieses Rufen Gottes in Ihrem Leben hören, merken Sie, er spricht mit mir. Ich vergesse das gar nicht, in der Weißenburger Kirche, wo ich damals, da drunten in Bayern, oder kurz noch zu Franken, ich weiß gar nicht mehr. Und wie ich da saß bei der Evangelisation mit 16 Jahren, wie das Wort mich traf. Und ich wusste, das will Gott mit dir. Und das seitdem nie mehr gewichen. Ich stand vor ihm und das dringt durch bis ins Innerste des Gewissens. Auf einen Moment erkannte ich meine Schuld. Das kann bei Ihnen sich über längeren Zeitraum erstrecken und dann wird Ihnen das plötzlich klar. Ich stehe mit meinem Leben vor dem heiligen Gott. Und das sind plötzlich nicht mehr die Gedanken und die Zweifel da, sondern das Wort hat Sie getroffen. Interessant, wenn man jetzt sagen würde, welches Wort der Bibel war. Es sind oft ganz verschiedene Worte gewesen, durch die geredet, Gott redet. Aber Gott redet immer durch sein Wort, weil dieses Wort gefüllt ist mit dem Heiligen Geist. Geschrieben vom Heiligen Geist. Und das Tolle, dass es heute noch ein lebendiges Wort ist, das Menschen zum Glauben ruft. Und das geschieht in allen Nationen, Völkern, in allen Kulturen. Das muss man gar nicht kulturell anpassen. Das kann man überhaupt nicht anpassen, weil das Wort Gottes schlägt zu. Das packt dich, das verändert dich, das erneuert dich. Das hat schon immer wieder sogar Gotteshasser überwunden, Feinde Gottes überwunden. Hier am Heiligtum zu Silo wusste der alte, senile Eli nichts mehr davon. Der hat völlig vergessen, dass Reden Gottes ist. Aber es ist das Wichtigste, was in allen Räumen geschieht, wo Gott die Ehre gegeben wird. Denn das Wichtigste ist nicht, was wir Gott dienen, sondern was er uns dient. dass er zu uns spricht. Das ist der Mittelpunkt. Und dass er uns erschüttern will in unserer irdischen Sicherheit, in unserer Gottlosigkeit, in unserer Gottferne. Und erst beim dritten Mal, wie der Junge, das Kind kommt, und wunderbar, wie Gott auch diesem Kind schon nahe kommt. Das ist ja interessant, da braucht man nicht einen Reifegrad oder eine Schulbildung, wie Gott das tun kann. Wir haben mal bei unseren Mitarbeitern, die wir bei christliche Fachkräfte da ausgesandt haben, auf so Freizeiten immer wieder gefragt, wie viele ihre Entscheidung für Jesus festgemacht haben. Viele kamen ja aus ganz gottlosen Familien, die meisten im Alter zwischen 9 und 11 Jahren. Ich habe immer gedacht, das geht gar nicht. Tatsache. Die allermeisten, über 2/3. Und das ist oft so, dass Gott schon bei Kindern so reden kann und ein so intensives Reden durch sein Wort mit ihnen tun kann. Und der Eli erst beim dritten Mal sagt, halt mal zusammen, es kann ja sein, das ist Gott, der mit dir redet. Und Gott will reden. Und darum ist so wichtig, dass wir wissen, die Bibel und sein Wort, Gottes Wort, ist kein Menschenwort. Das ist an dieser Stelle ganz anders. Natürlich ist das Wort ist gedruckt in einer Druckerei, und das waren Drucker, die das gemacht haben, das ist auf Papier von Offizien Schäufelin in, was weiß ich, bei Tekta gedruckt und so weiter. Das ist alles von Menschen gemacht. Nein, Gott ist mit diesem Wort und das Geheimnis. Und wenn Sie stille Zeit halten, hoffentlich machen Sie das jeden Morgen, dann müssen Sie zu dieser Gottesbegegnung kommen und die Herrlichkeit Gottes erkennen in diesem Wort. Diesen Schatz in einem irdenen Gefäß, wo Gottes Herrlichkeit Ihnen deutlich wird und Ihnen begegnet. Und ihnen, zu ihnen reden will. Der Paulus schreibt mal an die Gemeinde von Saloniki einen Brief. Er sagt, das Tolle war bei euch in Saloniki, als er dorthin kam. Er sagt, ich war ganz müde, ich war abgespannt, hatte gar keine Kraft. Aber das Tolle passiert, das Wort Gottes war nicht als Menschenwort bei euch, sondern das, was es in Wahrheit ist, als Gotteswort. Und da hat Gott gesprochen, und sie brauchen diese unmittelbare Begegnung. Das ist das Schöne, dass wir nicht abhängig sind von irgendwelchen Theologen oder Vermittlern, die uns das Wort Gottes übersetzen, sondern dass jeder einzelne Christ mündig ist mit der Bibel in der Hand und selber die Stimme Gottes hören darf und ganz gewiss und fest werden darf durch dieses Reden Gottes. Und jetzt merkt man erst, die armen Eli-Söhne, Hophni und Phinehas, die wussten gar nicht mehr, was das Geheimnis des Heiligtums ist. Dass Gott redet, unser Gott kommt, redet und schweigt nicht. Das gibt es in keiner Religion der Welt. Und die Offenbarung Gottes ist immer, 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 zu allen Zeiten und allen Jahrhunderten, immer nur durch das Wort Gottes gekommen. Und es kann gar keine Offenbarung Gottes geben, außer diesem Wort. Gott kann uns durch andere Dinge zum Nachdenken bringen. Ich habe ihn oft auch gebeten, dass er mich im Geist leitet, welchen Besuch ich machen soll. Aber die Offenbarung Gottes, dass er uns seine Wahrheit kundtut, immer nur durch sein Reden des Wortes. Und darum muss man ein hörender Jünger sein. Wer wagt, an diesem Wort Gottes rumzuschnipfeln mit der Schere? Und da zu sitzen als Zensor und sagen, das ist nicht von Gott, und das ist nicht von Gott. Wenn Sie was in der Bibel nicht verstehen, lassen Sie es doch stehen. Sie haben keine Autorität, Richter des Wortes Gottes zu sein. Halten Sie sich an die Worte, durch die Gott zu Ihnen redet. Meine Bibel wird immer farbiger. Ich lese Bibel immer mit dem Farbstift. Das reicht mir an, weil Gott zu mir redet. Und dann finde ich es wieder in den Krisenpunkt meines Lebens, das ist so herrlich. Und darum geschieht eine Begegnung mit dem lebendigen Gott, das auch in der Verkündigung des Wortes, wie es am Pfingsttag geschehen ist. Was war denn die Wirkung des Geistes? Gar nichts Exzentrisches. Es fuhr ihnen ins Herz. Was hat der Petrus erzählt? Er hat von David erzählt und von der Geschichte Israels und das Wort Gottes ausgelegt, von der Kreuzigung von Jesus. Und es fuhr ihnen ins Herz und sie erkannten ihre Schuld. Anders geht's nie. Ohne Schulderkenntnis, und unsere Väter sagten immer, Gesetz und Evangelium. Zuerst müssen wir erschüttert werden in unserer Sicherheit, dass wir unsere Schuld sehen, bis wir den Trost des Evangeliums ergreifen können. So war es damals am Pfingstfest. Wie der Petrus die verkündigt die Vergebung ihrer Schuld. Das ist so wunderbar. Und anders geht's nie. Man kann anders nie Menschen zum Glauben bringen. In Gericht und Gnade. Und das ist so wichtig, dass es heute wieder geschieht. Es war schlimm im Heiligtum, aber es war auch in der Urchristenheit gar nicht besser. Paulus schreibt einmal im Philipperbrief von seinen Mitarbeitern, da staunt man ja, sie suchen alle das Ihre und nicht das, was Jesus Christus dient. Furchtbar. Und das ist so schlimm, Da muss uns das Wort Gottes richtig einmal aufrütteln und wieder das erkennen. Halt mal, da liegen wir falsch und da ist unser ganzer Glaube falsch. Und wenn wir noch so große Opfer bringen, da stimmt was nicht. Es gibt ganz tolle Jesus-Worte. Die war auch ganz verdrängt, die zitieren wir nie. Wir zitieren dann die uns Liebgewordenen. Was hoch ist in der Welt, sagt Jesus wortwörtlich im Lukas-Evangelium, das ist Gott ein Gräuel. Was hoch ist in der Welt, wir sollten aufpassen, uns selber dauernd als hoch zu sehen. Oder unsere Gemeinde oder unsere Konfession, ist Gott ein Gräuel. Kann es Jesus nicht segnen? Aber das Wunderbare, dass wir vor ihm so echt sein dürfen mit unseren ganzen Problemen. Und ach, was wäre das gewesen, wenn Hophni und Phinehas noch umgekehrt wären, wenn sie die Buße ergriffen haben. Sie haben es nicht ergriffen. Es war niemand da, der sie zur Umkehr führen könnte. Darum ist es auch so schlimm mit den Lobhudeln, die brauchen wir alle nicht. Sondern wir wollen das erkennen, dass das das Übel ist, dass es auch in der Gemeinde Gottes oft so menschelt, weil dann Oberflächlichkeit und Streit und Eifersucht da ist und Machtgier und Unbrüderlichkeit. Sondern dass der Herr wirklich mit seinem Wort uns regiere. Jesus ging ja mal so weit, dass er sagt, ihr sollt euch nicht Meister nennen lassen. Einer ist euer Meister, ihr aber seid alle Brüder, auch die Schwestern, in diese Bruderschaft von Jesus hineingenommen, wo nicht einer über dem anderen steht, sondern wir alle, die vom Wort Gottes überführten sind und die vom Wort Gottes getrösteten sind. Und jetzt ist wunderbar, wie der Eli dann den Samuel ruft und sagt, Samuel, erzähl mir auch, was dir Gott gesagt hat. Toll. Das wünsche ich Ihnen, dass Sie im Hauskreis bloß noch erzählen, was Ihnen Gott gezeigt hat in seinem Wort. Wir reden ja manchmal über Spekulationen und über konstruierte Probleme und dann kommen langatmige Dinge und Fragen, die kein Mensch beantworten kann. Erzähl den Menschen, was ihr am Wort Gottes gezeigt bekommen habt. Und wenn euch nur klar geworden ist, dass Jesus der gute Hirte ist und dass er der Durchbrecher der Todesmacht ist, sagt das den Leuten in Nürnberg. Erzählt's ihnen. Die Leute interessiert nicht irgendwelche Lehre, sondern die Leute interessiert das, was ihr bezeugen könnt, was Gott euch aufgeschlossen hat. Und der Samuel hat so gemacht, das hat der Herr zu mir gesagt. Und damit wurde er fürs ganze Volk Israel ein Führer. Weil das Volk Israel hat solche Leute nimmer gehabt. Es fehlt in unseren Tagen Leute, mit denen Gott redet, denen das Wort Gottes lebendig wird, die es weitergeben können, taufrisch, so wie es Samuel tut, wieder in Gericht und Gnade, im ganzen Ernst, aber auch in der großen Barmherzigkeit Gottes. Und wie ist das? Was ist dieser Gott? Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er will nicht den Tod des Sünders. Aber Gott will Umkehr und Gott will Erneuerung. Und darum ist so wichtig, dass wir das erkennen, solange noch Zeit ist. Gib das weiter, was Gott dir gezeigt hat. Es steht einmal da, dass Gott bei denen ist, die erzittern vor seinem Wort. Das ist wunderbar. Wenn ihnen Gott auch Dinge aufdeckt in ihrem Leben, die ganz, ganz ernst sind, und dass er sie von Grund auf erneuern kann. Das ist kein Spiel. Aber das ist was ganz Großes, dass es in die Tiefe geht und auch in unseren Jugendbibelkreisen und auf unseren Freizeiten und dass es in die Seelsorge geht und dass es oft bis an die Tränen geht. Es muss nicht so sein. Aber es kann so sein, wie Gott will und wie er uns redet, weil wir nicht mehr in falschen Dingen drinstecken dürfen, sondern umkehren wollen, was bleibt und was von Bedeutung hat. Samuel wurde ein ganz wichtiger Mann, nicht weil er klüger war als die anderen oder weil er hübscher war als die anderen oder weil er einen netten Stil hat oder schick ausgesehen hat. Er wurde ein Führer, weil er das Wort Gottes auslegen konnte und weil er wusste, was Sache ist, was Gott von uns will. Und das braucht unsere Zeit und das braucht unsere Christenheit heute ganz besonders mehr. Wir brauchen nicht neue Methoden, wir brauchen nicht neue Lehren, sondern wir brauchen das lebendige Wort Gottes aktuell und dass es unsere Kinder wieder verstehen und dass es die Alten wieder verstehen. Das ist so wichtig. Paulus hat einmal gesagt, schafft, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Dass es uns nie lässig wird. Ich sage so gern, wenn einer von uns heute Nacht abgerufen würde und er hat sein Haus bestellt und seine Schuld ist vergeben im Blut von Jesus, dem kann man gratulieren, es gibt nichts Schöneres. Denken Sie mal, allem Jammer dieser Welt entronnen zu sein, allen Leiden, allen Nöten, Krankheiten und berufen zu sein in die Schar der Lobsänger vor dem Throne Gottes. Für die Zurückbleibenden ist es ein bisschen schwieriger, die haben noch ein paar Probleme mit der Beerdigung, mit der Regelung des Nachlasses und so weiter. Aber dass wir wieder uns klar machen, bin ich eigentlich täglich bereit? Ich möchte doch mein Heil schaffen, ich will mich doch nicht verlieren in den Dingen dieser Welt. Und das ist das Wichtigste, wer weiß, wie lange wir leben. Ich hätte in meinem Leben nie gedacht, dass ich so alt werde, wie ich heute geworden bin. Das ist doch eine Gnade Gottes, aber sind wir bereit? Haben wir unser Leben geordnet und müssen wir noch vorher was in Ordnung bringen? Ich war neulich in einem Pflegeheim und da ist eine Frau halbseitig gelähmt von uns. Die saßen da in ihren Rollstühlen in dem Tagesraum und ich sagte zu unseren Gemeindegliedern, treuen Christen, vielleicht dürfen sie bald in die Herrlichkeit. Er ruft von der anderen Seite eine Frau, das dürfen sie aber nicht sagen. Sag, wie alt sind sie? 95. Der Gedanke an die Ewigkeit ist weggeschwunden. Wer will doch wissen, ich habe ein kurzes Leben und das will ich ergreifen. Und das sind junge Kerle und die spielen im Heiligtum mit der Wahrheit Akrobatik. Und es geht ihnen nur darum, wie sie sich amüsieren. Wir amüsieren uns viel zu sehr, statt dass wir suchen. Suche Jesus und sein Licht, alles andere hilft dir nicht. Bring dein Leben in Ordnung, schaff, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Und die Gottesfurcht macht uns nicht ängstlich, im Gegenteil, sie macht uns frei. Wenn ich Gott fürchte, brauche ich Menschen nie mehr zu fürchten. Nicht mal einen Diktator, nicht mal einen Terroristen. Wenn Gott vor mir steht und ich mit ihm im Frieden bin und ihn fürchte und ehre, dann kann mir niemand mehr etwas antun. Und ich bin geborgen und sicher. Und darum ist die Gottesfurcht, wie heißt es bei den Sprüchen, der Weisheit Anfang. Und das fehlt in unseren Zeiten, ganz besonders auch in unseren christlichen Kreisen. Die Gottesfurcht, dass wir unseren Dienst für Gott tun und für ihn wirklich und dass wir ihn von Herzen tun und nicht nur nach außen hin. Und wir werden darüber beschenkt, reich beschenkt. Im 5. Mosebuch sagt der Mose das Wort Gottes weiter, ach, dass sie doch ein Herz hätten, mich zu fürchten und alle meine Gebote zu halten, auf dass es ihnen und ihren Kindern wohlgehe. Gott will das Beste für ihr Leben und das Schönste. Und er will ihr Leben bewahren und er will sie führen. Aber das können sie nur haben, wenn sie Gott fürchten. Amen.